Ihr Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Installateur TV Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler und heute befinde ich mich in Graz. Mein Gast ist diesmal Geschäftsführer eines asiatischen Herstellers. Sein Name ist Klaus Gschiel von der Firma MTF Samsung. Servus Klaus.
Servus Herbert.
Lieber Klaus, stell dir einmal den Hörern vor, wer bist du und wer ist MTF Samsung?
Ja, also einmal zu meiner Person. Bin in der Branche eigentlich seit 1992 tätig, also mein ganzes Wahnsinn. Berufsleben eigentlich, in unterschiedlichsten Funktionen, großteils im Vertrieb, habe aber 7 Jahre in der Entwicklung und auch in der Wärmepumpenentwicklung gearbeitet. Das kommt mir natürlich in der jetzigen Aufgabe sehr zugute und kann das Wissen, was ich mir damals aneignen durfte, dadurch eigentlich sehr gut in meinem Tagesgeschäft verwerten.
Klaus, wir haben mal kurz vorher schon, kann man sagen, vor dem Podcast ein wenig geredet über die derzeitige Situation am Wärmepumpen- bzw. Klimamarkt. Du bist ja schon eine Ewigkeit in der Branche. Wie schätzt du die momentane Situation von Samsung, von irgendeiner Firma da ein? Wie geht es eigentlich momentan?
Na, also grundsätzlich muss man ja sagen, dass MTF als Distributionspartner von Samsung Klimasystemen und Wärmepumpen ja eigentlich aus der Direktverdampfer-Klimaecke kommt. Ja, also das ist eigentlich ja das Kerngeschäft über Jahre gewesen. Also jetzt nicht von Samsung, ja. Samsung kennen ja die meisten Leute von der Braun- und Weißware und von den Mobiltelefonen. Aber Klimageräte und Klimasysteme werden von Samsung ja mittlerweile seit 20 Jahren produziert. Und Samsung hat Wärmepumpen jetzt seit circa 7-8 Jahren im Programm mit Fokus auf den Wärmepumpenmarkt, der nach wie vor technologisch zumindest von Europa dominiert wird, seit, sage ich mal, guten 5 Jahren.
Mhm. Samsung und Enker Firma ist natürlich auch sehr namhaft, aber ihr kommt halt von einer anderen Ecke, ja, von der Kühlung und asiatischer Hersteller. Sag einmal, dass es keine Irritationen in Österreich gibt. Es gibt ja auch Bösch, Samcool, die mit Samsung zu tun haben und Enk. Wo ist der Unterschied? Wie ist die Aufteilung?
Also grundsätzlich ist es so, dass Bösch mit der Tochterfirma Samcool Distributionspartner von Samsung im Bereich Klimasysteme und Wärmepumpen ist, so wie es die Firma MTF auch ist. Also es gibt hier einen dualen Vertrieb, sage ich mal, in Österreich. Es ist in Deutschland ein bisschen anders, aber das ist eigentlich eine Ausnahme. In Deutschland hat MTF den exklusiven Vertrieb. Das ist einfach historisch so gewachsen, weil einfach MTF der erste europäische Distributionspartner von Samsung in dem Bereich war. Das ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal des exklusiven Vertriebs in einem gewissen Gebiet, also in dem Fall Deutschland. Das ist eigentlich, wie gesagt, nicht Samsung-DNA. Samsung setzt immer auf mehrere Vertriebspartner und in Österreich gibt es halt 2.
Und jetzt ist ja so, Enker Mutter ist ja in Deutschland, soweit ich weiß, oder? Ja. Wer ist eigentlich MTF Samsung? Ihr seid ja mit einem namhaften Großhändler vernetzt, der, glaube ich, sogar Teilhaber ist, oder?
So ist es. Also die MTF Markendistributions GmbH macht eben den Vertrieb von Samsung Klimaanlagen und Wärmepumpen seit eben knapp 20 Jahren. Und vor ja, mittlerweile fast 3 Jahren hat man eine ursprünglich geplante partnerschaftliche Zusammenarbeit etwas vertieft, indem sich einfach die GC-Gruppe mehrheitlich eingekauft hat in die MTF und seither eben Mehrheitseigentümer der MTF-Markendistribution ist.
Klaus, nachdem wir auch in dieser Richtung jetzt ein bisschen mehr Klarheit haben, derzeitiger Blick auf den österreichischen, aber auf den deutschen Markt. Ja. Es gibt ja bei uns in Österreich dieses Förderprogramm Raus aus Gas und Öl. Es gibt auch in Deutschland Förderprogramme, bei uns sind es, glaube ich, bis zu 75%. Wie schaut es aus? Wird das entsprechend wahrgenommen nach der ganzen Krise, die wir jetzt gehabt haben, die letzten Monate? Merkt man, dass es aufwärts geht oder hinkt das Ganze noch? Beziehungsweise, wie schaut es in Deutschland draußen aus? Da wirst du sicher auch was mitkriegen.
Ja, also ich bin jetzt in dem deutschen Förderprogramm natürlich nicht so im Detail drinnen. Gibt es auch, wenngleich nicht in der Höhe, wie es in Österreich ist. Also ich finde, in Österreich ist dieses seit Jänner neu aufgelegte Förderprogramm ja wirklich, wirklich ein vernünftiges Paket, wenn man jetzt schon in Richtung Überförderung geht, vielleicht sogar, wie du sagst, 75% der Kosten bei Luftwasserwärmepumpen eben bis an Deckelung von 16.000 Euro werden vom Bund gefördert, dann gibt es noch teilweise Landesförderungen und die Gemeinde oder die Stadtgemeinde gibt teilweise auch noch was dazu. Und das ist natürlich ein Paket, wo man eigentlich erwartet, dass alle nur schreien, hier, ich möchte. Ganz so ist es nicht. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit der Situation 2022, wo einfach der Wärmepumpen-Hype das erste Mal so richtig losgetreten wurde, getriggert von den hohen Energiepreisen, so ist es jetzt nicht. Ja, also es ist schon so, dass diese Förderung natürlich angenommen wird von den Leuten und obwohl sie auch zeitlich befristet ist, der große Rand, dass ich jetzt sage, ich muss heute einreichen, weil morgen gibt es vielleicht nichts mehr, so ist es nicht. Auf der einen Seite eh gut, weil dadurch natürlich auch die Installateure ein bisschen entlastet werden, dass nicht alle alles sofort installiert haben wollen. Stillstand war ja fast in der zweiten Jahreshälfte 2023, wo ja jeder gewartet hat, was passiert mit einer neuen Förderung. Man hat gewusst, es kommt eine neue Förderung, es war noch unklar. Und seit Jänner, wie gesagt, beginnt das schon wieder anzuspringen, wenngleich nicht in dem Ausmaß, wie es 2022 war.
Und warum glaubst du, ist es so, dass sie momentan noch nicht so angenommen wird? Ich kriege mit, Biomasse geht viel schneller auf, momentan in Österreich zumindest, in Deutschland, soweit ich weiß nicht, als wie bei der Wärmepumpe. Warum ist das so?
Also ich glaube zum einen, dass das jetzt nicht unmittelbar in so einem Boom geendet hat, weil der Leidensdruck der Energiepreise jetzt nicht da ist.
Also das heißt, die sind wieder zu günstig eigentlich. Ja?
Zu günstig, aber sie sind zumindest so, dass nicht jeder Angst hat vor der nächsten Gasrechnung oder vor der nächsten Ölrechnung. Und selbst wenn man jetzt sagt, ich entscheide mich für eine neue Heizung, bleiben mir noch wie vor, weiß ich nicht, je nach Situation, 8, 9, 10.000 Euro über, die ja trotzdem zu investieren wären. Und unter dem Aspekt, die Leute vielleicht wirklich zögern und sagen, vielleicht brauche ich das jetzt gar nicht, dann schauen wir mal, vielleicht bleibt es eh billig und vielleicht muss ich ja gar nicht aus dem Gas raus, dass jeder jetzt dem Installateur die Tür einrennt.
Kommen wir mal zum Thema Vertrieb, Klaus. Ja. Ihr habt ja meines Wissens noch im Vertrieb auf mehrere Standbeine aufgebaut. Zum einen geht es ja, wie du schon gesagt hast, über einen Fachgroßhandel mit der GC-Gruppe, die ja beteiligt ist bei euch. Dann beliefert sie ja Handwerker direkt. Geht es ja auch an, Baumärkte oder Hofer Lidl oder so, wo Sie mitbekommen haben, wie ist das aufgeteilt? Wie ist die Strategie in dieser Richtung?
Also grundsätzlich ist es so, wir verkaufen nur an Fachfirmen. Ja? Also zum einen einmal auf der Klimaseite ist natürlich unsere Kernklientel der Kälteanlagenbauer und auf der anderen Seite, speziell im Wärmepumpenbereich, natürlich auch der Installateur oder der im größeren Projektgeschäft auch der Anlagenbauer. Das ist eigentlich unser Kerngeschäft, muss ich fast sagen. Wir kommen ja eigentlich alle vom Anlagenbau, zumindest alle, die in Technik und Vertrieb arbeiten. Und wir sind eigentlich, sage ich mal, sehr tief in den Projektgeschäften verankert, wenngleich natürlich das Einzelsplit- oder Multisplit-Klimagerät und die Wärmepumpen für den Einfamilienhausbereich auch ihren Platz hat. Und da vertreiben wir dann eben primär über den Kälteanlagenbauer, der die Geräte im Prinzip ja nur mehr abruft, aber von uns eigentlich kein Zutun mehr notwendig ist. Und bei den Wärmepumpen halt über den Installateur. Und mit dieser Beteiligung der GC-Gruppe ist natürlich deren Hauptklientel, der typische Installateur, auch ein Kunde von uns, wobei wir da eigentlich primär die internen GC-Leute unterstützen, aber raus hin zum Installateur quasi die Kommunikation über den Vertrieb der GC-Leute.
Und welche Geräte werden dann über zum Beispiel Mediamarkt und Hofer vertrieben? Was sind das für Geräte?
Also Hofer ist generell eine ganz spezielle Situation. Hofer gibt es seit 8, 9 Jahren, einmal im Jahr eigentlich. Mittlerweile haben sie es auf zweimal im Frühjahr ausgeweitet. Aktion, das ist eine reine Werbeaktion. Ja. Das wird auch unterstützt mit Marketinggeld. Und da gibt es zwei Geräteserien mit einer definierten Anzahl von Geräten, die einfach im Paket auch wieder über den Fachinstallateur, also es ist nicht so, dass man nur das Gerät verkauft und sagt, komm damit klar, sondern es wird über Kältefachfirmen das gesamte Paket, in bestimmten Zeitraum, meistens eben im Frühjahr findet das statt, platziert. Hat, wie gesagt, eigentlich den Ursprung darin, dass Samsung irgendwann einmal gesagt hat, Samsung kennt jeder, aber Samsung Klimaanlagen kennt keiner. Manche haben eine Fernsehwerbung gemacht und Samsung hat sich halt entschieden, sagen, wir machen eine Marketingaktion den man halt eben in Flugblättern...
Aber das bezieht sich rein auf Klimaanlagen und keine Wärme.
Genau, und das sind auch nur ganz klar definierte.
Und die Garantie, wer übernimmt die dann dafür für diese Geräte?
Die übernehmen wir. Also in dem Fall wickeln wir das gesamte Paket für den Hofer ab.
Bin ich eh gleich bei der nächsten Frage. Bei euch hat sich ja auch einiges getan. Ist ja immer so das Thema, Kundendienst ist eine extrem wichtige Sache. Wie werden einzelne Geräte in Betrieb genommen bzw. gewartet?
Ja, da muss man auch ganz stark differenzieren. Der typische Kälteanlagenbauer, also der Klimaanlagen verbaut, der macht das Service selber. Also da wären wir ja Mitbewerber und deshalb, sage ich mal, ist der typische Klimagroßhändler ja gar nicht der große Servicedienstleister, ja, weil das ja eigentlich gar nicht gewünscht ist. Ja. Aber in den letzten Jahren war halt der ganze Wärmepumpenteil immer mehr Raum einnimmt und nach wie vor das große Wärmepumpengeschäft nicht über den Kälteanlagenbauer läuft, sondern über den Installateur, der wiederum eigentlich die Kompetenz und auch das Personal nicht für Service hat, ist es wichtig, dass man ein eigenes After-Sales, also einen eigenen Servicebereich hat, der einfach für den Betriebnahmen und auch für den Störungsdienst, für den Installateur da ist.
Mhm. Ich war immer wieder bei dem Thema in meinen Gesprächen, wenn es um die Wärmepumpe geht, bei dieser F-Gase-Verordnung. Mhm. Ich glaube, ihr macht es ja in der Blauen Lagune, die für die deutschen Zuhörer, ich glaube, Europas größtes Fertighauszentrum ist, mit dem Erich Benischek, den ich persönlich auch gut kenne und schätze, macht sie ja einen eigenen Schauraum auf. Da stellt ihr, was die F-Gase betrifft, auch ein neues Gerät, glaube ich, vor, oder?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass es im Wärmepumpenbereich aufgrund der neuen F-Gase-Verordnung generell einen sehr starken Trend zu Propan gefüllten Wärmepumpen geht, also Propan als Kältemittel, einfach weil es ein grünes Kältemittel ist. Und Propan, muss man auch sagen, ist technisch ein sehr gutes Kältemittel und auch ein günstiges Kältemittel. Ja, das darf man ja nicht vernachlässigen, hat halt den Nachteil, es ist brennbar. Mhm. Und deshalb wird es auch hier sehr stark dann in den Bereich von Mono-Wärmepumpen gehen, sprich der ganze Kältekreislauf ist außerhalb des Gebäudes und es befindet sich kein Kältemittel innerhalb des Gebäudes. Das werden wir dort natürlich auch ausstellen. Ja, das Bauzentrum von der Blauen Lagune sollte jetzt irgendwann Ende des Sommers fertiggestellt werden. Je nach einer relativ langen Bauverzögerung, verursacht natürlich durch zuerst mal Corona und dann die natürlich Preissteigerungen, die es am Markt gegeben hat, hat sich das ein bisschen in die Länge gezogen. Aber der Erich Benischek ist da eh hartnäckig dran und wird das eben bis irgendwie Ende des Sommers mal fertigstellen. Das Bauzentrum geht ja dann eigentlich ein Stück weit weg von dem reinen Fertigteilhausmarkt. Und der Erich hatte die Intention, dort alles rund ums Bauen auszustellen. Mhm. Ja. Was wir dort betreiben, ist wirklich ein reiner Schauraum. Mhm. Wir verkaufen dort nichts. Es ist kein Flagship-Store oder irgendeine Art von Shop, sondern wirklich ein reiner Schauraum, wo auch Endkunden natürlich ohne irgendeinen Installationsfachpartner sich umschauen können und auch von uns beraten werden. Wenn dann Interesse besteht, also wenn der Endkunde von sich aus kommt, dann werden wir ihn weitervermitteln an einen Partner aus seiner Region. Wenn er natürlich ohnehin bereits mit dem Fachinstallateur kommt, dann schränkt sich unsere Beratung auf die Technik.
Nochmal zum Kundendienst, dass man sich das für Österreich vorstellen kann. Wie groß ist ein Kundendienst? Wer macht den? In Betriebnahme zum Beispiel?
Also es ist so, dass wir seit Jänner eine eigene MTF Service GmbH gegründet haben. Genau aus dem Grund heraus auch, dass wir eben diesen After-Sales-Bereich ausbauen wollen und müssen. Diese MTF Service GmbH besteht aktuell aus 4 Personen, die in Österreich verteilt sind. Also wir haben einen Mann in Salzburg sitzen, einen in Wien, 2 in Graz. Und von dort versorgen wir, sage ich mal, den Großteil, speziell natürlich ostlastig, aber wir greifen auch auf unsere Servicepartner zu, das haben wir ja früher auch schon gemacht, die uns dann quasi das, was wir selber entweder terminlich oder regional nicht abdecken können, unterstützen, aber quasi die fahren dann in unserem Auftrag.
Klaus, eine Frage von einem oberösterreichischen Installateur ist, also wie ihr mit Bestandsgeräten umgeht. Stichwort VRF-Anlagen oder Kalkwassersätze. Es sind ja sehr, sehr viele Anlagen draußen da unterwegs und im Betrieb. Was rät ihr da den Anlagenbetreibern für die Zukunft?
Naja, also bei VRF muss ich auch sagen, in der Tat, das wird noch spannend, ja, weil zum einen einmal Auch wenn die F-Gase-Verordnung jetzt kein unmittelbares Verbot von VRF-Systemen nach sich zieht, also da hat man ja schon ein paar Jahre Zeit, die auch zu installieren. Es gibt auch kein Service- und Wartungsverbot, das sehr zeitnah dort greifen wird, weil es unter gesplitterte Anlagen größer 12 kW fällt. Ja, also da rein rechtlich hat man da schon eine Zeit lang noch, ja, ist man safe. Allerdings, was natürlich spannender wird, ist, zum einen einmal laufen diese VRF-Projekte oft über Planer. Ja, das heißt, ein Haustechnikplaner muss das System konzipieren und planen. Und viele Planer sind natürlich jetzt schon sensibilisiert und sagen, ist das nur ein System, das ich ruhigen Gewissens jemandem empfehlen kann? Ja, das heißt, VRF-Systeme sind bereits unter Druck geraten, wenngleich ich immer gedacht habe, dass es schneller da gehen wird. Ja, also es ist schon noch so, dass es durchaus viele Bereiche gibt, wo die nach wie vor auch neu geplant und eingesetzt werden.
Dürfen auch eingebaut werden.
Aber ja, es gibt halt immer so die Frage, was passiert in 10, 12 Jahren, wenn das Ding einmal vielleicht repariert werden muss, undicht ist.
Genau, was passiert da?
Und grundsätzlich, wie gesagt, man darf es reparieren, weil Systeme mit Kältemitteln GWP unter 2500 und die meisten Anlagen laufen mittlerweile mit R410A und ein paar mittlerweile auch mit R32 schon, aber das ist ein anderes Thema, durchaus auch repariert werden dürfen. Aber ein ganz großes Fragezeichen ist dort, was wird es kosten? Dadurch, dass wir parallel zur neuen F-Gase-Verordnung ein Phase-Out von F-Gasen verfolgen und das Kontingent, das man importieren darf, sukzessive niedriger wird, wird natürlich das vorhandene Kältemittel immer teurer werden. Und wir erwarten durchaus Preise von Kältemitteln jenseits der 500, 600 Euro, vielleicht sogar 1000 Euro pro Kilo in absehbarer Zeit. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, wie sinnvoll ist eine Reparatur noch? Wenn eine Anlage 15, 20 Kilogramm Kältemittel beinhaltet, ist eher dann die Wirtschaftlichkeit die Frage, als dass rechtlich ich das nicht mehr dürfte.
Was mich noch interessiert, ist, jetzt komme ich zurück nochmal auf die kaufmännische Seite. Durch das Thema Wärmepumpe noch nicht so anläuft, wie wir uns das alle in der Branche wünschen oder speziell auch die Hersteller, liegen ja noch sehr, sehr viele sehr schwer beim Großhandel. Ja, inzwischen ist aber so, dass asiatische oder amerikanische Hersteller an den Markt reinkommen. Also es sind immer mehr am Markt. Der Kuchen wird immer schmäler, sagen wir mal. Auch in Österreich habe ich mitgekriegt, Aircont, glaube ich, ist Nummer 2 da, wenn ich mit täusche, aber eine wichtige Marke, die durch Carrier nach Viessmann jetzt übernommen worden ist und nach Daikin, glaube ich, jetzt ganz vorne mitspielt, müssen wir uns in Österreich auf diese, sage ich, doch sehr wesentlichen Preissenkungen, was ja positiv für den Endkunden ist, nur für die Hersteller, glaube ich, ist oft eine mittlere Katastrophe im europäischen Raum, ja, die andere Kosten haben. Müssen wir uns auf das einstellen oder wird sich das wieder erholen?
Also man sieht es ja in vielen Bereichen, also auch in der Automobilindustrie kriegt man das schon mit, dass natürlich die Asiaten mittlerweile Produkte entwickeln und fertigen, die jetzt nicht nur mehr das Einstiegssegment im billigsten unteren Segment abdecken, sondern durchaus auch qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Und das wird meiner Meinung nach nicht nur so bleiben, sondern sich noch weiter ausbreiten, weil einfach die aufgrund der Stückzahlen, die produzieren, ja, einfach andere Möglichkeiten haben. Ja. Die meisten europäischen Hersteller beschränken sich ja speziell im Bereich von Wärmepumpen, aber auch Kaltwassersätzen auf ein reines Assembling. Das heißt, die kaufen Komponenten, die es halt auf freier Markt gibt, zusammen, angefangen vom Kompressor über Regler, entwickeln dann natürlich ihre eigenen Software-Tools, machen die ganze Gehäuse und das ganze Innenleben natürlich Eigenentwicklung, aber die Hauptkomponenten, die verbaut werden, sind einfach Komponenten, die im Prinzip jeder im freien Markt kaufen kann. Die Asiaten machen das halt anders, die entwickeln, angefangen vom Kompressor meistens schon, die Geräte selber, fertigen selber, dadurch eine ganz andere Fertigungstiefe und vertreiben die halt aufgrund der bestehenden Vertriebswege in der ganzen Welt und so haben halt einfach auch mittlerweile im Wärmepumpenbereich, auch wenn ich das jetzt nur auf Samsung runterbreche, wo man halt zig hunderttausend Wärmepumpen der gleichen Bauart fertigt und die europäischen Werke halt irgendwo im Bereich von 10.000, 15.000, 20.000 Wärmepumpen liegen.
Also die Wärmepumpe, mit einem Wort, wird auch in Zukunft, sage ich, günstiger für den Endkunden zu haben sein. Kann man das so zusammenschneiden oder wird sich dieses Preisniveau kurz gefasst wieder erholen? Was denkst du?
Also man muss sagen, Dass es noch günstiger wird, das glaube ich nicht. Man sieht ja jetzt schon, dass dieses ursprüngliche Einstiegssegment der asiatischen Hersteller, wo man Wärmepumpen gehabt hat, die rein optisch ausgeschaut haben wie größere Klimaanlagen, das verschwindet langsam, weil das einfach die Leute zum einen nicht haben wollen, die wollen kein Gerät, das ausschaut wie eine Klimaanlage, aber auch die technischen Anforderungen, speziell an Schall, immer stärker und herausfordernder werden, wo einfach diese Produkte, diese ganz günstigen Produkte, für Südeuropa, glaube ich, da wird das nach wie vor die Marktdominanz bleiben, aber alles, was da, sage ich mal, Mitteleuropa ist und in den Norden hinaufgeht, ist das einfach nicht mehr zeitgemäß oder zumindest nicht marktkonform. Und das haben die meisten namhaften asiatischen Hersteller auch reagiert und eigene, sage ich mal, Zentral-Nordeuropa-Serien mittlerweile am Markt gebracht, die preislich auch schon deutlich teurer sind als, sage ich mal, das typische asiatische Wärmepumpenprodukt, das es vor 5 Jahren gab.
Habt ihr Energiemonitoring zum Beispiel integriert?
Natürlich, das ist mittlerweile, haben das die meisten, also die zumindest ein Jahresarbeitszeit, SCOP oder sowas abbilden, das können die meisten.
Und kann man auch zum Beispiel beim Gerät die Jahresarbeitszeit ermitteln, dass man sieht, was gebraucht hat? Beziehungsweise sind auch Stromzähler eingebaut, gibt es sowas?
Natürlich, also zum einen einmal wird die Stromaufnahme ermittelt und die kann man auch ablesen im Display, aber es wird auch die generierte Netzleistung ermittelt und somit hat man eigentlich eine ganz klare Auswertung, wenn auch nicht geeicht, muss man auch sagen, ja, aber schon sehr gut genähert, direkt ablesbar am Display. Also man hat ja auch keine Strömungsschalter, Paddelschalter, wie man es früher hatte, sondern wirkliche Strömungssensoren, die die Wassermenge auf der Verbraucherseite ermitteln. Und mit der Vor- und Rücklauftemperatur, die gemessen wird, kann ich auch die generierte Wärmemenge relativ genau ermitteln.
Lieber Klaus, bevor wir zum Schluss kommen, noch eine persönliche Frage an dich. Ich meine, du bist in Österreich da tätig und wie du sagst, eigentlich seit Anfang der 90er Jahre schon tief im Thema drin. Persönlich, welche Unterschiede nimmst du nach all den Jahren zwischen europäischen und globalen, ich sage jetzt bewusst globalen, wir reden von amerikanischen, asiatischen Wärmepumpen, vor? Gibt es Unterschiede? Wenn es einen gibt, kann man das so global sagen? Wie siehst du das?
Also der größte Unterschied, finde ich, seit jeher ist, dass die ganzen Asiaten eigentlich von Anfang an kommend vom Klimabereich auf stufenlos leistungsgeregelte Wärmepumpen gesetzt haben, also sogenannte Inverterwärmepumpen. Ja. Das sieht man in den europäischen Produktionen erst seit einigen Jahren. Also früher waren die typisch im Einfamilienhausbereich einstufig, die größeren halt 2-3 oder 4-stufig, aber diese Leistungsregelung mit einer modulierenden Leistungsanpassung kommt eigentlich im Wärmepumpenbereich getrieben eigentlich von der asiatischen Seite. Ja. Und das, finde ich, ist sehr wichtig und sehr gut. Man hört jetzt noch immer wieder, wenn der Nachbar hat schon länger Wärmepumpe, ja, und der sagt, ja, die läuft nur ganz wenig und meine läuft den ganzen Tag durch. Aber das ist auch der Sinn. Ja. Also eine Wärmepumpe, solange ich Heizbedarf habe, sollte ich die Energiemenge, die ich aktuell brauche, in der Zeit herstellen, wo ich sie verwende. Somit läuft eigentlich eine moderne Wärmepumpe im Winter durch. Es hätte man senkt ab, wenn man Radiatorenheizung hat in der Nacht. Aber solange ich Heizbedarf habe, läuft die. Die, sage ich mal, typischen europäischen Wärmepumpen, eben einstufig, hat man dann auch größere Puffersysteme, Heizungsspeicher dann verbaut, eben um das Takten auch zu minimieren. Die haben eben, wie man schon sagt, getaktet die ganze Zeit und hat aufgrund des Puffervolumens halt die Energie zwischengespeichert, die dann langsam abgearbeitet wurde. Das ist ein Riesenunterschied, aber wie gesagt, auch die europäischen Hersteller setzen immer mehr auf Inverterwärmepumpen. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben die europäischen Hersteller schon immer, speziell bei Luft-Wasser-Wärmepumpen wichtig, auch auf die Energieentzugsseite geachtet. Und da haben auch wieder das, was bei der Leistungsregelung ein Vorteil war, kommen vom Klimabereich mit den Wärtern, ist in der Wärmepumpe eigentlich ein großer Nachteil. Man hat immer diese Entzugsregister, diese Kupfer-Aluminium-Register mit einem relativ kleinen Lamellenabstand gebaut, um eben auch die möglichst klein und kompakt zu bauen. Ist beim Kühlen ja auch kein großer Nachteil. Beim Heizen durchaus, weil die einfach dazu neigen, eher zuzufrieren. Ja, da bildet sich dann einfach ein Reif und dann werden die Dinger laut und auch ineffizient. Da haben die europäischen Hersteller seit jeher auf größere Lamellenabstände gesetzt. Die Geräte waren auch immer größer und voluminöser, weil das einfach für eine Wärmepumpe viel, viel besser ist als ein Lamellenabstand von unter einem Millimeter. Also ich glaube, dass man in 10 Jahren von der ganzen Konfiguration her da wahrscheinlich keinen großen Unterschied mehr sieht zwischen asiatischen und
Ja, fällt mir noch eins ein. Ich meine, seid ihr auch, Samsung ist ja riesengroß, ja, weltweit gesehen jetzt. Ja, wenn ich jetzt Carrier anschaue, gibt es Intentionen auch, so wie Carrier das macht, auch sage ich, Firmen hier zu kaufen in Zukunft, um sich Märkte oder Installateure auch reinzuholen ins Boot? Oder geht man mal die Schiene so, wie man sie jetzt eingeschlagen hat?
Samsung hat sehr wohl Intention, irgendwann auch mal europäische Produktion zu machen. Ja, mhm. Ob sie das dann in die grüne Wiese stellt oder, mhm, weil es sich gerade ergibt, irgendeine Akquisition tätigt und daraus dann quasi ein eigenes Werk macht. Aber wenn, dann wird es ein eigenes Werk werden. Mhm. Samsung fertigt ja andere Sachen auch schon in Europa, also Fernseher, auch Weißware, Waschmaschinen und Kühlschränke. Und irgendwann wird man sicherlich den Schritt auch gehen und klimaanlagen Wärmepumpen in Europa zu verfertigen. Aber es ist im Moment kein konkreter Plan, dass nächstes Jahr ein Werk gebaut wird.
Klaus, zum Schluss habe ich noch drei Fragen. Ja. Bist du bereit, dass man das so aus dem Bauch beantwortest?
Ich sage einmal ja.
Damit der Markt der Wärmepumpe wieder anrollt, benötigt es
höhere Preise für fossile Energieträger.
Teil der Strategie von MTF Samsung ist es,
dass man gemeinsam mit Samsung die Produkte entwickeln und auf den Markt bringt, der europäische Markt da braucht.
Und in Österreich werden wir in diesem Jahr nachfolgende Schwerpunkte setzen?
Ja, zum einen einmal werden wir gemeinsam mit der GC-Gruppe im Wärmepumpenbereich versuchen, das Produkt stärker zu positionieren. Wie gesagt, die Anforderungen für Europa an Wärmepumpen sind halt mit Abstand die höchsten global gesehen. Und da muss man sagen, Gott sei Dank hat Samsung das erkannt und da wird es auch weitere Entwicklungen geben, die speziell für den europäischen Markt abgestimmt sind.
Lieber Klaus, danke dir für das Gespräch da in Graz herunten. War sehr spannend, mal rund um die Firma ein bisschen was kennenzulernen, dich persönlich kennenzulernen. Ich glaube, wir hoffen alle zusammen wieder auf einen Aufschwung in unserer Branche und bis zum nächsten Mal. Servus.
Ich bedanke mich, Herbert. Herzlichen Dank.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.